Wir sind weiter am Weg durch das Johannesevangelium und wir haben heute eine richtig spannende Stelle vor uns. Keiner hat jemals so gesprochen wie er. Es geht weiter in dieser großen Frage, wer ist Jesus? Und diese Frage, die er damals gestellt hat, wie wir uns dann gleich ansehen werden, gilt bis heute, wer ist Jesus? Wir denken so, ja, okay, die Frage haben wir jetzt vielleicht einige von uns schon mal beantwortet, zumindest schon mal gehört. Aber es ist eine Frage, die beschäftigt. Bis heute. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich seit über einem Jahr gemeinsam Bibel lese. Er ist nicht Christ, er hat Jus studiert und ist einer, der sich wahnsinnig gern mit Philosophie auseinandersetzt, mit Ethik. Und zu meinem Überraschen einmal, als wir darüber geredet haben, Herr Christopher, du bist ja Christ, du liest ja in dieser Bibel, was sagt das eigentlich über Jesus? Und ich so, ja, dann schauen wir nach, war die Antwort. Und dann haben wir ausgemacht, ja, bis zum nächsten Mal, also beim nächsten Mal lesen wir ein Kapitel gemeinsam. Als wir uns das nächste Mal getroffen haben, hat er auf einmal das ganze Johannesevangelium gelesen. Also, naja, ich muss ja schon wissen, in was du mich da jetzt sozusagen reinbringst. Zitiert einige Sachen, zitiert Gleichnisse, Jesus, wie er auftritt und kommt zu folgendem Schluss. Ich zitiere wortwörtlich. Jesus ist für mich der ultimative Mensch, der Philosophie, Ethik und Theologie in sich vereint. Meine Reaktion war irgendwie so, ja und na. Er hat das Wort Gottes gelesen, oder hat das Evangelium gelesen, ist zum Schluss gekommen, Jesus ist einfach ein super ethischer Mensch. Aber er ist nicht Gott. Bei dem Thema stehen wir heute noch, bei dieser Diskussion, dieses Göttliche. Etwas, was natürlich ein großer Schritt ist, wenn man mit Leuten die Bibel liest, dass sie das erkennen. Aber auch für ihn, Jesus hat eine Reaktion ausgelöst. Bei ihm war halt die Reaktion, dass er sozusagen dieses Menschliche gesehen hat. Schauen wir in die heutige Stelle rein, Johannes 7, Verse 40 bis 52. Wir sind noch immer im Laubhüttenfest in Jerusalem und letzte Woche hat das direkt geendet mit der Ankündigung, mit diesem lebendigen Wasser. Wer durstig ist, der soll zu Jesus kommen, denn er gebe lebendiges Wasser, was Jesus für ein Bild des Heiligen Geistes verwendet. Das ist das, womit letzte Woche geendet hat, der Predigt, und heute geht das nahtlos weiter. Schauen wir rein, Johannes 7, Abvers 40. Von diesen Worten beeindruckt, meinten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Seit wann kommt denn der Messias aus Galiläa, wandten andere ein. Heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und aus Bethlehem stammt, dem Ort, wo David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Als die Männer der Tempelwache ohne Jesus zurückkehrten, wurden sie von den führenden Priestern und den Pharisäern gefragt, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann, rechtfertigten sie sich. Habt ihr euch auch von ihm verführen lassen? Herrschten die Pharisäer sie an. Glaubte noch nur einer von den führenden Männern oder von den Pharisäern an ihn? Das tut doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt. Diese Leute, die verflucht sind. Aber Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, hielt ihnen entgegen. Seit wann verurteilt unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn vorher anhört und feststellt, ob er schuldig ist? Du bist wohl auch aus Galiläa, gaben sie zurück. Forsche in der Schrift nach, denn dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Ich möchte bitten. Jesus, ich danke dir, dass wir diesen wunderbaren Text haben, dass du ein Mensch bist und Gott bist, der da einfach dasteht und den Leuten begegnet. Jesus, sprich durch diesen Text, sprich durch dein Wort und dass wir einfach staunen können und mehr verstehen können, wer du bist. Amen. Wie ich in der Geschichte am Anfang gezeigt habe, Jesus fordert Reaktionen heraus. Und selbst wenn wir sein Wort heute lesen, fordert das irgendwie heraus, dass wir uns ein Bild machen davon. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, jetzt nicht von Jesus, sondern von einem Künstler, von Rembrandt. Und ihr dürft jetzt kurz miteinander reden. Hier ist ein Bild eines Künstlers, ein großartiger Künstler. Einfach jetzt nicht so viel denken, gleich diesen Gedanken, den du als erster hattest, den du jetzt hattest. Was ist das, was du gesehen hast? Dreh dich ganz kurz zu deinem Sitznachbar und besprich kurz ein, zwei Punkte. Was ist so dein erster Eindruck? Was siehst du auf diesem Bild? Wie beschreibst du das? Let's go. Ich unterbreche euch dann eh gleich wieder. Also ich merke hier die angeregten Diskussionen. Auch die online sind, können das gerne in den Chat schreiben. Ich werde hier natürlich jetzt keine Auflösung geben, was sich Rembrandt damit alles gedacht haben könnte. Ich denke mal, die Interpretationen können sehr weit auseinandergehen. Aber spannend ist, wenn du diesen Gedanken und das, was du diskutiert hast, euch mal auch die Frage kurz stellt, warum ihr das wahrscheinlich so interpretiert habt. Manche werden vielleicht mehr Ahnung haben und sagen, ja, können die Epoche sagen, können genau sagen, was er da sozusagen, der Himmel und der Übergang. Manche vielleicht sehen die Mühle, die da ist. Manchen fällt vielleicht dieses Boot auf, das man da ganz am Rand sieht und so weiter. Und wie wir ein Bild sehen und wie wir interpretieren, ist natürlich auch etwas, wie wir geprägt sind. Jeder hat sein eigenes Bild davon. So wie wir auch sozusagen die Interpretation von da haben. So können wir uns das auch vorstellen, wie die Leute damals Jesus begegnet sind. Aber ist das der Anspruch, den Jesus selbst stellt, dass jeder sein eigenes Bild hat? So, ich habe ein bisschen einen Jesus, der Raimund hat ein bisschen seinen Jesus und jeder hat so sein eigenes Bild davon. Nein, Jesus möchte ganz klar zeigen, wer er ist. Und das sehen wir hier in diesen Versen. Schauen wir uns die Reaktionen an. Das ist so das Erste. Wer ist er jetzt eigentlich? Wer ist dieser Jesus eigentlich? Jesus spricht die Leute an und sie hören. Die Reaktionen, ich glaube, die könnten unterschiedlicher, ja fast gar nicht sein. Das Erste, was wir lesen, na, der ist ein Prophet. Ja, ich meine, ist ja nicht so schlecht jetzt mal. Andere sagen, ah, er ist der Messias, er ist der, der endlich kommen kann. Andere natürlich, er ist ja ihr Lehrer, ist ganz klar. Dann ist er natürlich am falschen Ort geboren, er ist eigentlich ganz gut, aber anscheinend ist er dann doch nicht der Messias, weil er am falschen Ort geboren ist. Und so weiter. Wir sehen unterschiedliche Reaktionen. Wie das steht, schauen wir da in den Vers rein. In Vers 43, so kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Die waren sich nicht einig. Da waren unterschiedliche Meinungen da, wer dieser Jesus ist. Jesus fasziniert hier, aber Jesus spaltet auch. Manche sind gegen ihn, manche sind für ihn. Zum Beispiel der Prophet. Einige glaubten, Jesus sei ein Prophet. Etwas, was bis heute in zum Beispiel im Islam geglaubt wird. Die werden sagen, ja, Jesus hat es eh gegeben, kein Problem. Aber Jesus ist nur ein Prophet, laut ihnen. Die haben kein Problem, also der Islam hat bis heute kein Problem mit der Existenz Jesus. Aber nur als Prophet. Und wir denken so, ja, ein Prophet ist ja auch jemand, der von Gott Sachen empfängt und weitergibt. Ist ja jetzt mal nicht so schlecht. Aber das macht einen enormen Unterschied, ob wir denken, ob Jesus irgendein Prophet war. Oder ob Jesus der Messias ist. Ob Jesus wirklich Gott ist. Das macht einen großen Unterschied. Ist Jesus nur einer, der diese Reihe fortsetzt aus dem Alten Testament, die ein bisschen warnen, die Gericht sprechen, die das Volk versuchen zu korrigieren? Oder ist er wirklich der, von dem die Propheten reden? Das macht einen Unterschied. Wir sehen ja auch gerne Vergleiche, die da gezogen werden, waren natürlich der Vergleich mit Mose zum Beispiel. Für das damalige Volk war Mose eine sehr wichtige Person, der Israel rausgeführt hat. Und wahrscheinlich war ihnen gerade dieser Vergleich, den wir letzte Woche gehört haben, um da ein bisschen auch die Connect zu stellen, mit diesem lebendigen Wasser, das hat sie wahrscheinlich auch an Mose erinnert. Wir lesen in 5. Mose 18,15, wo es auch um diesen Vergleich geht zwischen wahren Propheten, der auftreten wird, und noch falschen Propheten. Ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Was Eindeutiges Messianisches. Und da werden sie dran gedacht haben und sagen, ist das der jetzt? Ist Jesus wirklich der, der er glaubt zu sein? Oder Also das Vergleichen mit Mose. Mose hat eine ganz wichtige Rolle eingenommen. Doch Jesus sagt auch hier mehr als nur dieses, ich bin nicht der neue Mose, ich bin wieder wie Mose und befreie es vielleicht vor Leuten, die uns unterdrücken. Damals waren es die Ägypter, damals vielleicht die Römer. Nein, Jesus geht weiter. Jesus ist größer als Mose. Weil Jesus war nicht nur ein Prophet oder war nicht nur der, der da ist, um sie zu einem Land zu führen, sondern Jesus, und das haben wir heute auch zum Beispiel gesungen, Jesus sagt ganz klar, er ist auch der Erlöser. Er ist der Messias und er fordert sie heraus, weil er erfüllt Prophezeiungen. Mose befreite das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens. Jesus befreite alle von Sünde und Tod und bietet auch ein neues Leben an. Jesus ist nicht nur einer, der Gott repräsentiert. Prophet repräsentiert Gott. Jesus ist Gott. Und dieser Aspekt von Jesus ist zentral. Und deswegen fordert er auch das damalige Volk auf. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen fast provokant, wie er da einfach auftritt. Und wir sehen, er spaltet die Leute. Weil er sagt, er ist der, auf den sie so lange gewartet haben. Und ich glaube, das ist ganz zentral. Er offenbart sich hier als der Messias, als der Retter. Und es geht auseinander. Wie ich mit meinem Freund immer rede, wenn ich über Jesus rede. Auch hier sehen wir einige Leute, denen fehlt das nämlich genau, dieses Erkennen davon, Jesus ist Gott. Das ist das, was bei meinem Freund das Problem ist. Der braucht den Heiligen Geist, der ihm da zeigt, hey, das ist mehr als nur ein guter Lehrer. Das ist mehr als nur einer, der vielleicht weiß, wie Menschen ticken. Jesus ist mehr. Oder andere Erfahrungen, die wir vor kurzem bei einem Outreach gemacht haben mit unseren Studenten. Da war zum Beispiel, die haben auch ein Bild von Jesus. Die machen sich auch ein Bild von Jesus. Und da bekamen wir zur Antwort, Jesus ist der Unterdrücker der modernen Gesellschaft. Auch dieses Bild haben Leute von Jesus. Oder bei einem Gespräch mit einem muslimischgläubigen war ganz klar, ja, Jesus existiert eh, ich weiß nicht, warum ihr Christen da immer so viel diskutiert drum. Er ist halt ein Prophet, aber nicht der Sohn Gottes und schon gar nicht Gott. Aber Jesus will mehr, als nur irgendeine Rolle zu knüpfen oder das, was wir denken oder unsere Kultur uns sagt, was wir über Jesus denken sollen. Weil Jesus fordert uns heraus, zu schauen, ist er Gott oder nicht. Er ist nicht einfach nur ein Prophet oder ein ethisch vorbildlicher Mensch. Jesus möchte uns herausfordern, ist er wirklich der, der er sagt? Und das erfordert auch eine Reaktion von uns. Also nicht nur, dass wir sagen, ja, er ist eh Gott, sondern es erfordert auch eine Reaktion. Oder halt, auch wie wir hier sehen, es gibt Leute, die das ablehnen. Noch nie hat nämlich einer so geredet. Ich finde das denn fast so faszinierend, so in der Mitte dieses Textes. Schauen wir 46 rein. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann, rechtfertigten sie sich. Das waren die Tempelwache, die hätten eigentlich Jesus holen sollen, damit er endlich mal aufhört zu reden und die Leute zu spalten. Hat nicht so ganz funktioniert. Diese Tempelwache kehrt ohne Jesus zurück. Das waren sozusagen, heute würde man wahrscheinlich Security dazu sagen, die ein bisschen so im Tempel für Ordnung gesorgt haben. Also sie haben eigentlich nicht so die Gewalt gehabt wie natürlich römische Soldaten. Das waren so Ordnungshüter, damit sich ja jeder gut benimmt im Tempel. Ja, ich glaube Security ist der beste Vergleich für heute. Und die kommen ohne Jesus zurück und kriegen gleich einmal eine scharfe Antwort. Warum habt ihr nicht hergebracht? Und sie sagen dieses, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Es sind Jesus Worte, die ansprechen und überzeugen. Und ich möchte kurz einen Rückblick machen, was wir im Johannesevangelium schon gehört haben, was Jesus über sich gesagt hat. Beispiel, Johannes 6, 35. Er sagte, dass er Brot des Lebens ist. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er sagt, dass er das Wasser ist. Johannes 4, 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm geben, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jesus sagt von sich, er wird am Ende Tote auferwecken. Johannes 6,40. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Oder in Johannes 10,30, ein kurzer Vorblick, sagt er, dass Gott und Vater eins ist. Er sagt eigentlich damit, dass er Gott ist. Oder wie wir letzte Woche auch hatten, nochmal die Verse 37 und 38 aus dem 7. Kapitel. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Das sind nur einige Beispiele. Denken wir an die Ich Bin-Worte, die auch im ganzen Johannesevangelium sind und uns in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr viel dieser Aussagen von Jesus begegnen werden, wo er wirklich mal ein Statement setzt und sagt, er ist das. Keiner hat jemals so gesprochen wie er. Da geht es jetzt nicht darum, dass er vielleicht rhetorisch der brillanteste Redner war, sondern was er gesagt hat. Die Wahrheit, die er da in dieses Volk reinspricht. Das war das, was keiner bis jetzt so gemacht hat. Er hat die Leute herausgefordert, er hat sie in ihre Grenzen gebracht und dazu gebracht, eine Reaktion zu haben. Ist er wirklich der, der sagt, dass er ist? Keiner hat jemals so gesprochen. Ich meine, grundsätzlich könnte man sich ja denken, das ist ja echt, das ist eine coole Zeit, wenn wir in der leben würden, wo einer auftritt, der endlich mal sagt, was Sache ist. Was machen die Führenden des Volkes? Machen wir da kurz einen Blick in die rein. Die Pharisäer, die wollten nicht glauben, dass Jesus von Gott gesandt ist oder dass er wirklich Gott ist und lästern nur. Schauen wir mal ganz kurz, machen wir eine Kurzdiagnose, wie die so reagieren. Weil das erste, einmal die grundlegende Aussage ist natürlich, alle anderen sind mal falsch. Das ist so mal, das kann man so grob über die Reaktionen sagen. Aber was sind die drei Reaktionen, die wir da sehen? Das erste, was sie sagen, schauen wir mal, Vers 47 und 48. Das erste, was sie sagen, die Tempelwache, die Beamten, die sind getäuscht worden. Die Pharisäer antworten ihnen, seid ihr auch getäuscht worden? Haben die Obrigkeiten oder die Pharisäer an ihn geglaubt? Stellen Sie mal schon mal diese ganz klare und provokante Frage. Das glaubt doch niemand. Schau dir mal die an, die sozusagen den ganzen Tag, ganze Nacht über die Gesetze nachdenken und sie lernen. Die glauben ja nicht an ihn. Sie sprechen von einer Täuschung. Die zweite Sache ist, und das finde ich richtig heftig, wenn wir uns das überlegen, Vers 49. Aber diese Volksmeinung, die das Gesetz nicht kennt, ist verflucht. Also die bezeichnen das als Fluch, wenn man Jesus erkennt. Also die ihn da sozusagen auch als Messias erkannt haben. Als ein Fluch. Sie sagen sozusagen nach dem Motto, die sind verwirrt, weil sie das Gesetz nicht kennen. Deswegen rennen sie jetzt dem nach. Krass. Und sie stehen eigentlich unter Gottes Fluch, sagen sie damit. Ich meine, das ist doch heftig, wenn wir uns das überlegen. Ich meine, es ist nur ein kleiner Nebensatz, aber eigentlich ist es ziemlich hart, was die da für Aussagen treffen über das Volk. Sie schreiben sozusagen die ganze Bevölkerung, die ganzen Leute, die damals im Tempel sind, irgendwie so als, die verletzen das Recht, das Gesetz Gottes. Die haben keine Ahnung. Weil man könnte sich jetzt hier schon fragen, wer hier unter einem Fluch steht oder nicht. Vielleicht waren es nicht die Pharisäer. Aber vielleicht war es nicht das Volk. Und drittens kommt dann Nikodemus. Den kennen wir schon aus Johannes 3. Diese bekannte Stelle, dass man wiedergeboren werden muss. Und er war selbst ein führender Pharisäer. Und er sagt dann in Vers 51 und bringt das sozusagen und warnt sie sozusagen. Und ich finde das eigentlich richtig cool, wie er das macht, weil eigentlich könnte er auch ein bisschen draufhauen. Aber er so, hey, wenn ihr schon über Gesetze redet, da haben wir doch auch noch ein Gesetz. Wir sollten auch mit den Leuten reden und sie zumindest mal zuhören. Finde ich einen sehr guten Ansatz. dass man, Leuten nochmal zuhört, bevor man irgendwas über sie sagt. Und ihre Reaktion, also er weist sie auf, auf die eigenen Richtlinien hin. Und die Reaktion, ja, ist voreingenommen, bist du auch aus Galiläa? Doch kein Prophet kommt aus Galiläa. Schon spannend, Nikodemus, Pharisäer und Mitglied im Hohen Rat. Der drängt irgendwie dazu auf ein bekanntes Gesetz und wird beinhart von seinen Kollegen sozusagen zurechtgewiesen. Anstatt dass sie eigentlich besorgt sind, dass sie eigentlich ein eigenes Gesetz da irgendwie missachten, bevor sie Jesus irgendwie verurteilen, sagen sie, ja, eigentlich alle Galiläer sind so ein bisschen verbandelt, natürlich müssen die an Jesus glauben und glauben das und stempeln das sozusagen. Also richtig arrogant, wie sie da einfach damit umgehen. Irgendwie blind vor Gesetzlichkeit. Und das ist nicht nur etwas, wo wir draufschauen, sondern es ist eigentlich auch richtig. Also mich bedrückt das ziemlich zu sehen, dass die Leute, die da in Verantwortung waren, einfach schon so blind waren, um Jesus nicht zu erkennen. Weil die kannten die ganzen Prophezeiungen. Ich habe eine messianische Ankündigung da aus 2. Samuel 7, 12 bis 16. Eine Stelle, die darauf hindeutet, wo es auch darum geht, so David will eigentlich den Tempel bauen und dann kommt dieses Versprechen. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig fest stehen. Damals eine Verheißung, eine Prophezeiung, die David erhalten hat. Und die ganz klar nicht nur auf Salomo zutrifft, sondern Salomo lebt heute nicht mehr. Somit sehen wir ganz klar, das ist eine messianische Verheißung, die da gegeben wird. Eine von vielen, an denen die Juden kannten. Die kannten diese ganzen Stories. Wir könnten jetzt etliche messianische Prophezeiungen durchgehen. Aber was ich damit zeigen möchte, ist klar, es war klar, die Leute wussten, es gibt diesen Messias. Und Jesus hat so viel davon erfüllt. Und hat sie auch herausgefordert. Warum wollten die einfach nicht hören? Diese Frage beschäftigt mich schon. Warum wollten sie Jesus auch nicht anhören? Und ich denke mir das natürlich, wenn sie, glaube ich, sich sehr stark damit auseinandergesetzt haben, dass sie dann herausgefordert wurden. Nikodemus, auch einer von denen, der wurde herausgefordert. Der Heilige Geist hat gewirkt. Der Geist Gottes hat ihn erkannt. Weil, und ich glaube, wenn man Jesus zuhört, ist es eine Sache, die damals wie heute gilt. Jesus zu hören bedeutet zu reagieren. Eine Antwort darauf zu geben. Und das ist bis heute so. Wenn wir zum Beispiel aus seinem Wort hören, wenn wir sein Wort lesen, da geht es nicht um eine Informationsansammlung oder um das richtige Verhalten. Jesus' Wort erfordert von uns eine Reaktion. Wenn wir es lesen, wenn wir es hören in der Predigt zum Beispiel, das erfordert eine Reaktion. Jesus sagt nicht so, hey, glaub von mir, dass ich der beste Lehrer bin. Oder glaub von mir, was auch immer. Sondern Jesus sagt dir ganz klar, ich bin Gott. Ich bin der Messias. Ich bin der, auf den ihr gewartet habt. Und was heißt das praktisch? Wir haben mit einem Bild angefangen. Und das Bild, was wir von Jesus aber haben, ist nicht, was jeder Einzelne von uns denkt. Sondern das Bild, das wir von Jesus haben, muss darauf gegründet sein, was Gottes Wort sagt. Was Jesus sagt, wer er ist. Nicht, wie es uns gerade geht oder was gerade unsere Kultur über Jesus sagt. Ich meine, dann hätten wir sowieso ein ziemlich schräges Bild von ihm. Der Erste, der sagt, wer er ist und was wir glauben sollen und auf das, was gegründet sein muss, ist Jesus selbst. Und da gehört so viel dazu. Da gehört die Predigt dazu, als ein Tool, wo wir uns gegenseitig auch ermutigen und ermahnen dürfen. Wo wir aber auch gegenseitig auch gemeinsam schauen dürfen, wer dieser Jesus ist. Wir dürfen staunen gemeinsam, aber wir dürfen uns auch herausfordern lassen. Jesus sagt krasse Sachen über sich. Glauben wir das? Und wenn ja, wir dürfen auch als Gemeinde, als Gemeinschaft uns herausfordern. Aber auch die Kraft der Verkündigung, wenn wir mit Leuten reden, die Jesus noch nicht kennen, dürfen wir nicht unter den Tisch kehren. Oder das gemeinsame Bibellesen, warum auch nicht mit Nichtchristen? Wieso schauen wir da nicht gemeinsam rein? Ich meine, glaubt ihr wirklich, dass das schlechter ist, als wenn wir uns unser Bild von Jesus einfach ihnen erklären? Erfahrung ist eine Sache, das können wir mitnehmen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir Leute zu Jesus führen können, auch indem wir einfach gemeinsam mit ihnen Bibel lesen. Weil da spricht Jesus selbst. Er sagt selbst, wer er ist. Und er fordert damals wie heute die Leute auch durch sein Wort heraus. Hey, glaubst du das? Kannst du das glauben? Warum schlagen wir sie nicht einfach nach? Ich bin überzeugt, dass das möglich ist und dass es die Kraft hat. Ich weiß, wenn wir immer so ein bisschen das Thema Evangelisation ansprechen oder evangelistisches Bibellesen, dann wird uns gleich so ein bisschen mulmig. Und es ist natürlich ist das schwer. Natürlich ist da auch so, dass wir unsere Sorgen haben, unsere Ängste haben. Aber hey, Jesus ist lebendig, sein Wort ist lebendig. Das hat die Kraft, Leute zu verändern. Jetzt schlagen wir die Bibel auch mit unseren Freunden auf. Die sind offen dafür. Die Leute haben eh keine Ahnung, wer er ist. Dann kann man es ihnen zeigen. Rebecca Manley Pippert bringt, also eine großartige amerikanische Evangelistin, die bringt das mit Umgang mit Evangelisation gut auf den Punkt. Christen und Nichtchristen haben eine Sache gemeinsam in der Evangelisation. Beide sind verklemmt, wenn es um Evangelisation geht. Bisschen pointiert, aber sie hat recht. Und es ist okay. Hey, es ist nicht einfach. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Freund Bibel lese, ist es für mich eine Herausforderung. Es wäre viel angenehmer, einfach über irgendwas zu reden. Weil es sind harte Diskussionen. Und es tut natürlich auch persönlich weh, wenn man denkt, so, hey, wir drehen uns seit einem Jahr im Kreis. Gefühlt. So dieses Göttliche von Jesus, das bockt einfach nicht. Aber dranbleiben nach dem Ganzen. Ich glaube, dass Jesus Wort die Kraft hat. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie Jesus war und wer Jesus ist. Lad sie ein. Lass uns gemeinsam einen Blick drauf werfen. Das heißt nicht, dass du ihn zutexten musst und irgendwelche griechischen Texte ihm vorlegen musst. Schau einfach rein, was da drin steht. Und wenn du mal einen Text liest gemeinsam, hey, wie wirkt das mal auf dich? Was sagt dieser Jesus eigentlich über sich? Schau einfach da rein, lies mit ihm. Easy going. Das ist echt schön. Und die Leute kennen, die kriegen ein ganz neues Bild von dem. Weil unsere Gesellschaft sagt nicht, dass Jesus Gott war oder sonst irgendwas. Da ist er vielleicht, das höchste Gefühl ist, dass er ein moralisch guter Lehrer war. Aber das hat Jesus nie wollen, dass er das ist. Wenn sie vielleicht auch anfangen, also Jesus spricht auch so klare Themen an. Er ist Ausgegrenzten begegnet. Er hat Hoffnungslose geliebt. Das sind Dinge, die bis heute relevant sind. Wo viele auch in unserer heutigen Gesellschaft sagen, ja, wir müssen uns kümmern um die. Schauen wir mal, wie Jesus das gemacht hat. Aber wie er auch mit Leuten umgeht, die stolz und arrogant waren, ist auch mega spannend. Auch ein Thema, was bis heute relevant ist. Schauen wir rein mit den Leuten. Lasst uns gemeinsam Jesus entdecken, weil er möchte zeigen, wer er ist. Er zeigt das ganz klar. Auch wenn die Meinungen auseinandergehen am Ende. Jesus möchte entdeckt werden. Und bewegt werden. Und beten wir auch für unsere Freunde in diesem Prozess oder mit den Leuten, die wir lesen, dass der Heilige Geist ihnen noch wirklich dieses gibt. Also, das ist eines meiner größten Gebete. Dass er erkennt, dass Jesus Gott ist. Ich möchte noch ein Zitat bringen von C.S. Lewis. Das hat mich letztes Jahr, als ich das Buch gelesen habe, Pardon, ich bin Christ mit einer Kleingruppe, hat mich einfach, das ist einfach so ein cooles Zitat, was das auf den Punkt bringt, wie Jesus auch gesehen werden möchte. Sie müssen sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann, also Jesus, tatsächlich der Sohn Gottes, oder er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Sie können ihn ins Irrenhaus sperren. Sie können ihn anspucken und totschlagen wie einen Dämon. oder sie können ihm zu Füße fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber sparen wir uns bitte diesen herablassenden Blödsinn, er sei ein großer Lehrer der Menschheit gewesen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Das ist auch nicht seine Absicht. Wir haben nur die Reaktionen. Entweder ist es, was er sagt, oder ist es nicht. Harte Worte, aber klare Worte. Wie seinen Jüngern und seinem Umfeld stellt Jesus die Frage uns auch heute noch. Wer ist er? Seine Jünger haben ihn auch auf unterschiedliche Weise kennengelernt. Nicht nur als ein großartiger Lehrer, ich habe euch noch ein zweites Bild von Rembrandt mitgebracht, was die Szene See Genezareth darstellen soll. Sie haben ihn auch so kennengelernt, auf übernatürliche Art und Weise. Sie haben erkannt, dass er der ist, der einen Sturm stillen kann. Und so weiter. Wir könnten jetzt noch viele Beispiele bringen und ich habe euch ein paar gebracht, wer Jesus sagt, wer er ist. Nicht nur Lehrer, sondern jemand, der Sturm stillt. Einer, der Wunder tut. Einer, der von sich sagt, dass er Gott ist. Und so weiter. Und ich stelle dir eine Frage. Wer ist Jesus für dich? Und nimm dir nochmal Zeit mit der Person, die du davor geredet hast. Die nächste Folie bitte. Und lass uns dann nochmal kurz eine Minute Stille sein. Darüber nachdenken, wer Jesus für dich ist. Und dann einfach mal und dann noch austauschen mit deinem Sitznachbarn darüber. Ein, zwei Gedanken, die dir vielleicht neu bewusst worden sind. Ich meine, für viele habe ich sicherlich nichts Neues erzählt. Aber vielleicht eine Erinnerung war ich für dich. An was hast du dich erinnert? Was sagt Jesus, wer er ist? Und wie reagierst du? Ich werde die Zeit dann mit einem Gebet abschließen. Nimm dir eine Minute Zeit und dann tausch aus. Ihr dürft gerne zum Austauschen kommen. Wer ist Jesus? Ich bete. Jesus, ich möchte, dass wir in unserem Leben, ich möchte beten, dass wir da wirklich erkennen, wer du bist, was du sagst. Wir wollen erkennen, was in deinem Wort steht, was du sagst. Und bitte hilf uns da auch zu reagieren. Ich danke dir, dass wir den Geist haben, dass wir den Heiligen Geist haben und der uns das auch erkennen lässt. Und ich bete, dass das auch etwas ist, was wir nach außen tragen. Dass wir Jesus entdecken mit anderen, dass wir deine Schönheit anderen zeigen dürfen und staunen dürfen mit Leuten, die dich noch nicht kennen. Gib uns Mut, das zu tun. Gib uns Weisheit, das zu tun. Und ja, wir wissen, dass du bei uns bist. Herr, wir wollen an den glauben, der du sagst, wer du bist. Und nicht an ein Bild, das wir uns gemacht haben. Und wenn da etwas ist, was du korrigieren musst, dann korrigier das bitte. Dass wir einfach sehen und staunen können, dass du größer bist als die Box, in die wir dich vielleicht gesteckt haben. Amen. Die heutige Textstelle hat uns herausgefordert. Unterschiedliche Reaktionen im Volk. Und diese Reaktionen sind bis heute. Wie reagieren wir? Die entscheidende Frage am Ende ist, wer sagt Jesus, dass er ist? Kannst du es annehmen? Amen.